Es ist also eine beträchtliche Erziehungsarbeit seitens der Organisationen zu leisten, die vor allem dazu da sind, die Interessen der Arbeiter- und Angestelltenschaft zu vertreten. Für die Angestellten ist das übrigens ein geringeres Problem. Und hier scheinen mir die Erkenntnisse des Deutschen Gewerkschaftsbundes jedenfalls die präzisesten zu sein. Ich möchte einiges von dem, was in dem Programm des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der in dieser Frage befreundeten kirchlichen Organisationen unterstützt wird. Die Ausländerpolitik des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet in steigendem Maße Übereinstimmung mit den Partnern von Kirche, der Kirchen. Weitere Bündnispartner haben sich im Bereich der Intellektuellen gefunden, der Leute, die, wie die Amerikaner alle so treffend nennen, der Concern Scientists, der Concern Liberals, und dieses Bündnis gilt es auszubauen. Ich weiß schon, dass in manchen deutschen Betrieben die lokalen Vertreter der Arbeiterschaft nicht in absoluter Übereinstimmung mit dem DGB handeln, aber dass dort eben die Erziehungsarbeit zu leisten ist. Zu erklären ist, wie es um die ausländischen Arbeiter steht, welche soziale Stellung sie haben, dass sie vor allem Kollegen der deutschen Arbeiter sind, sagt der DGB, dass da aus der Abwanderung der ausländischen Arbeitnehmer Leistungsverdichtung erfolgt, unerwünschte innerbetriebliche Umstrukturierungen, das heißt, sie kriegen halt auch jetzt noch schlechtere Arbeitsplätze, und dass der Frühverrentung gestoppt wird, sowie der Eindämmung der gewerkschaftlichen Kampfkraft. Das habe ich schon indirekt erwähnt. Und dazu kommt auch noch eines, dass man dort, wo sie Frauen sind, das Unrecht der Frauen im Arbeitsprozess noch verstärkt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, jedenfalls die Gruppe, die sich mit diesem Problem beschäftigt hat, gibt der Aufklärung einen großen Stellenwert, und wir, die wir aus der Arbeiterbewegung kommen, ich höre hier 57 Jahre an als Militant seit meiner frühesten Jugend, und es gibt auch andere hier, fast genauso lang dabei sind und noch länger. Wir haben erkannt, dass die Aufklärungsarbeit das Wichtigste ist. Am Anfang unserer Tätigkeit stand immer das Wort und aus dem Lied: den Feind, den wir am meisten hassen, das ist der Unverstand der Massen. Sich dazu heute im medialen Zeitalter gleichermaßen zu bekennen, erfordert zwar einen gewissen Mut, muss aber einbekannt werden, weil es heute auch gilt. Denn die Medien haben die Menschen nicht klüger gemacht, sondern viele der Zeitungen, die sie täglich lesen, sind eine Kugel gegen ihre Interessen, die sie sich selber bezahlen, zudem auch noch. Ich sage das ganz offen, nicht unter zu viel, unter zu wenig Geburtenregelung, sondern unter ein bisschen zu viel Geburtenregelung. Aber da sollen wir uns nicht reinmischen, da sollen wir den Menschen als unberührbarer Teil ihres privaten Lebens, ihrer privaten Entscheidung sehen. Aber wenn nun ausländische Arbeiter die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass sie vor allem ihr entscheiden, auch ihr Wille, einzig und allein, sich in dem Land, in dem sie Jahrzehnte arbeiten, einzugliedern, dann soll man das kommenden Generationen zuliebe auch
Erleichterung. Bei uns in Österreich, ich will mich da nicht immer wieder berühmen, bei uns kann man also die Staatsbürgerschaft nach 4 Jahren erhalten. Und 4 Jahre sind ja bald um und keine Zeit, die prohibitiv wirken würde. Und wir machen damit sehr gute Erfahrungen. Ich habe die Gewohnheit gehabt, ich habe einmal ein Geschäft gemacht, wenn ich ein höchstpersönlicher Leben erzählen darf. Ich habe einmal in der Prater Hauptallee eine Rede gehalten bei einer Wahl. Und da waren viele Kinder mit, weil der Prater in der Nähe war, der Wurstelprater, wie er bei uns heißt. Und die haben einen Riesenlärm gemacht. Die sind alle vorn gestanden und ich konnte den Kinderlärm fast nicht überwinden. Und da habe ich mit ihnen ein Geschäft gemacht. Ich habe gesagt, wenn es jetzt eine Ruhe gibt, hoffentlich wird die Übersetzer kennen, ihr Wienerisch, wenn es jetzt eine Ruhe gibt, gehe ich einmal im Jahr mit euch in den Wurstelpark.
Und das habe ich getan und die 20 Kinder, die da immer ausgesucht wurden, unter denen waren immer sehr ordentlich 4 bis 5 türkische Kinder und jugoslawische Kinder. Und ich habe mich mit denen den ganzen Nachmittag abgegeben und habe zu meinem Erstaunen gefunden, dass sie die besten Schulzeugnisse gehabt haben, dass sie von den anderen nicht zu unterscheiden waren, außer dass die Türkenkinder dünklere Augen gehabt haben als die anderen und dass sie mir sehr lieb geworden sind. Und ich finde, wenn die einmal erwachsen sind, wird das für das österreichische Volk ein Segen sein, die als Österreicher zu haben. Aber nicht alle Österreicher sind meiner Meinung, das muss ich allerdings hinzufügen. Aber de facto ist es möglich gewesen, eben ein gutes Gesetz zu machen und jeder kann nach 4 Jahren gehen und sagen, ich will ein Wiener werden und ein Tiroler werden und so weiter. Und es gibt keine gesetzliche Möglichkeit, außer dass er vorbestraft, einschlägig, also vorbestraft ist oder war, ihm das zu verweigern. Ich möchte jetzt also zum Schluss kommen. Man muss also, glaube ich, die Xenophobie bekämpfen, so wie man seinerzeit die Menschen dafür gewonnen hat, sich gewerkschaftlich zu betätigen oder sich Gewerkschaften anzuschließen. Man muss die Xenophobie bekämpfen, weil es eine Sünde wider den Geist der Internationalität der Arbeiterbewegung ist. Unter dem Gesetz ist sie unter anderem angetreten. Man muss die Berührungsängste überwinden, die es hier gibt. Und muss verhindern, dass gegenüber den ausländischen Arbeitern ein Gefühl der Superiorität entsteht, wie das seinerzeit beim Antisemitismus der Fall ist. Und bei meiner Neigung, ein Tribal-Simplifikateur zu sein, würde ich sogar sagen, die Xenophobie ist der Antisemitismus unserer Zeit, da in vielen Ländern uns ja die Juden abhanden gekommen sind. Was übrigens bedeutet, die Zahl der Juden überhaupt nichts für den Antisemitismus. Es gab eine antisemitische Bewegung in Island, wo es einen einzigen Juden gegeben hat. Die Zahl macht also nicht aus. Liebe Freunde, dass wir weniger Xenophobie vielleicht haben unter den Arbeitern als in anderen, geht darauf zurück, dass wir eine Wirtschaftspolitik betrieben haben, wie wenn es möglich wäre, eine Policy of Containment gegen die Krise zu betreiben. Das kann natürlich ein kleines Land nicht. Aber wenn wir jetzt in die Hochkonjunktur eintreten mit 4,4% durchschnittliche Jahresarbeitslosigkeit, mit 3,3% im Sommer, die zählt bei uns ja hauptsächlich, und Deutschland 10,5% hat und England noch mehr, Frankreich auch eine beträchtliche Zahl, dann hat das immerhin 2 Folgen. Wir haben die Krise ein bisschen durchgetaucht und das ist gelungen. Man kann also eine Politik gegen die Krise machen, aber natürlich nicht die Krise ausschließen. Man kann also die Folgen der Krise mildern. Aber das ist auch die Ursache, weil es diese Angst um den Arbeitsplatz in Österreich nicht gibt wie in anderen Ländern, dass eben die Xenophobie nicht die Verbreitung gefunden hat, wenn sie gleich sie natürlich auch besteht, weil es Vorurteile ja überall gibt und kein Land davon ausgenommen ist. So, bei uns gibt es natürlich auch einen historischen Grund. Wir sind ja nicht nur Genossen in der Zeit, wir sind es ja auch im Raum, also im geschichtlichen Raum. Und ein Land mit so vielen Nationalitäten, wie es sie im alten Österreich gegeben hat, mit denen wir zwar politisch nicht fertig geworden sind, sie sind heute bis auf die Österreicher und ein paar hunderttausend Italiener alle in kommunistischen Staaten lebend, wir haben die politischen Lösungen nicht gefunden durch den Unverstand der damals Herrschenden und der Kriegspartei vor allem in Österreich, die ja die Ursache des Ersten Weltkriegs gewesen ist. Wir sind auch nicht überaus tolerant, trotz alledem geworden. Wir sehen das heute bei den Schwierigkeiten, die uns in Kärnten, der Regierung in Kärnten und im Burgenland bereitet werden, wo die Trennungslinie durch die Familien geht. Es fällt mir aber nicht ein, damit den Eindruck zu erwecken, dass wir Österreicher bessere Menschen sind. Wir haben natürlich genau die gleichen Schwächen, nur die Umstände waren halt andere und günstiger für uns. Und so möchte ich jetzt zum Schluss Text selber. Ein doppelter Flüchtling war, erstens aus meiner politischen Tätigkeit heraus, ich war ja in beiden Diktaturen eingesperrt, einmal, weil ich mich für die verbotene Sozialdemokratische Partei wieder betätigt habe und Hochverräter, wegen Hochverrats verurteilt wurde und ich nie den geringsten Versuch unternommen habe, diese Strafe getilgt zu bekommen. Auch nicht als Bundeskanzler dieses Staates. Und da ich die seltene Ehre habe, dass man einen Mann jüdischer Herkunft, die seltsame Ehre hat, dass man einen Mann jüdischer Herkunft in Österreich einige Male mit absoluter Mehrheit bei 93%iger Wahlbeteiligung die Chance zu geben, Regierungschef zu werden. Ich war natürlich auch als Mann jüdischer Herkunft suspekt in der Nazi-Diktatur und bei der Gestapo, die mich ja gezwungen hat, das Land zu verlassen. Ich war so naiv zu glauben, dass es möglich wäre zu bleiben. Ich habe also meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht und das war der Grund, wie ich schon sagte, dass es in Österreich eine sehr offene Flüchtlingspolitik gibt. So möchte ich, wie gesagt, zum Schluss eines sagen. Wir drei heutige Regierungschefs oder ehemalige Regierungschefs waren Flüchtlinge. Willy Brandt in Norwegen und dann in Schweden. Andreas Papandreou eine Zeit lang in Schweden und ich auch. Um nur einige zu nennen, unter den Politikern gibt es mehrere. Wir haben in unseren Gastländern uns großer Sympathien erfreut, die viele praktische Konsequenzen für später, als wir Regierungschefs waren, gehabt haben. Die gute Aufnahme, die wir dort gefunden haben, hat ein besonderes Nahverhältnis zu unseren Flüchtlingsaufnahmeländern geführt. Aber, liebe Freunde, das echte Gleichheitsprinzip aber fordert, dass das, was uns zuteil wurde, auch jenen unter uns zuteil werden muss, die sich nicht auf den sogenannten lichten Höhen befunden haben. Ich danke Ihnen.
Je remercie encore une fois le chancelier Kreisky pour sa venue ici et pour cette participation autorisée à plusieurs titres. Et maintenant, je crois que finalement, malgré le retard qu'on avait pris au début de cette séance, on a encore un tout petit peu de temps devant nous. Je pense qu'on peut éventuellement prendre une ou deux questions de la salle. Vous savez qu'on avait annoncé qu'on voulait essayer d'éviter le type de congrès où on entend des discours et où il n'y a jamais de discussion avec l'ensemble des participants. Donc je pense qu'on peut le faire. Et je crois que j'ai une intervention déjà à mon extrême gauche pour commencer.
Non, il ne s'agit pas d'une intervention, il s'agit simplement de faire le même appel que tu viens de faire, s'il y a quelques questions dans la salle. Je dois préciser que cette dernière phrase du chancelier Kreisky m'a beaucoup touché parce que des chefs d'État ont été réfugiés, s'en souviennent. C'est toujours formidable quand un chef d'État se souvient de ce qu'il a vécu avant. On ne leur demande pas toujours de se souvenir de leurs promesses électorales, mais au moins qu'ils se souviennent de leur ancien statut d'opposant et de réfugié. C'est déjà formidable. Et que ce statut d'accueil amical aux réfugiés ne s'adresse pas au seul futur chef d'État, parce qu'on ne sait pas après tout qui sera un chef d'État plus tard. Et je veux insister là-dessus que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont été, qui sont ou qui seront peut-être des réfugiés. Alors je crois que nous sommes tous concernés. Je laisse la parole à la salle.
Oui, avant de la laisser, je veux dire encore un mot. Dans les salutations de tout à l'heure, j'ai oublié encore quelques personnes qui sont là. En particulier des membres de la délégation du Parlement européen qui sont ici, dont je pense M. Ford qui est président de la commission d'enquête qui a été créée récemment par les parlementaires européens sur les résurgences du racisme et de la xénophobie en Europe. Je crois que sa présence convient tout à fait au thème de la journée. Oui, j'ai oublié aussi Gerfried Schulteis, qui est... Je ne le vois pas là pour le moment, mais...
À la gauche.
Oui, qui est à la gauche de la salle, et qui est directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales en Autriche, M. Dallinger, et qui connaît donc bien la politique sociale dont a parlé le chancelier Kreisky.
Le chancelier nous a parlé tout à l'heure de son temps de parole. Alors, nous ne sommes pas ici mesurés, d'ailleurs. Mais j'ai pensé que les organisateurs du congrès n'avaient pas eu l'audace de donner un temps de parole au chancelier. Et que nous ne sommes pas à la télévision. Et qu'on est aussi en démocratie. Et que ce devrait être les auditeurs qui dirigent ça. Et pour nous, pour les auditeurs, le temps de parole au chancelier serait illimité. Ensuite, je voulais dire que pour une personne de mon âge, j'ai trouvé très très bon que l'on rappelle les événements d'il y a plus de 40 ans. C'est une nécessité dans cette époque assez troublée. Et il est bon de rafraîchir la mémoire des gens. Je voulais aussi poser une question au chancelier, qui est une question qui est plutôt du ressort des syndicats. Il a beaucoup parlé de chômage, mais nous sommes des gens, nous sommes attachés à la question de la réduction du temps de travail. Et ça, j'aurais voulu connaître son opinion là-dessus. C'est tout.
Dire que je suis prêt de continuer la discussion l'après-midi jusqu'au départ de mon avion de Marseille. pas besoin de manger, c'est très bien pour des hommes âgés, de manger, de ne pas manger trop. Et à cause de ça, je suis prêt de tomber des réponses. Was jetzt die Reduktion der Arbeitszeit betrifft, so halte ich sie natürlich aus vielen Gründen für notwendig. Die Frage ist lediglich, in welcher Weise man das praktiziert. Ich halte es für notwendig, weil ich immer der Meinung bin, dass ein Teil des Reichtums der Kapitalisten, ich sage das im amerikanischen Sinn, dort ist das nämlich kein Schimpfwort wie bei uns, dort ist das eine klare, umrissene gesellschaftliche Gruppe, weil ich der Meinung bin, dass es immer noch richtig ist, dass ein Teil des Profits der Kapitalisten davon herrührt, dass die Arbeiter und Angestellten mehr Arbeit leisten müssen, dass ein Teil dieser Mehrarbeit zugunsten der Kapitalisten. Für heute ist es nicht ganz so mehr oder ausschließlich so, wie es Karl Marx einmal in einer großen Rede über Mehrarbeit und so weiter in Brüssel gehalten hat. Es ist heute doch auch ein großer Teil des Profits darauf zurückzuführen, wie rasch man in der Lage ist, die revolutionären Entwicklungen innerhalb der Technik und der Technologie in seinem Unternehmen zu realisieren. Und es gibt auch noch andere Gründe. Es gibt also, ein Teil geht auf den Protektionismus zurück, den ja wieder gewisse Regierungen wieder huldigen und so weiter. Also so einfach ist es. Aber es bleibt wahr, dass ein Teil der Mehrarbeit auf den Profit, zum Profit führt. Und es bleibt daher ein Recht der arbeitenden Menschen, soweit es die Verhältnisse erlauben, diese Mehrarbeit zu reduzieren. Und es ist daher auf jeden Fall jeder Kampf um kürzere Arbeitszeit gerechtfertigt. Aber es gibt ja noch andere Aspekte. Ein anderer Aspekt ist der, wie viele neue Arbeitsplätze werden so entstehen. In der Industrie keine oder jedenfalls nicht sehr viel. Weil ja jede Arbeitszeitverkürzung entweder eine Folge eines schon eingetretenen Steigerung der Produktivität nachhinkt oder aber, wenn sie ihr vorausgeht, nach ein, zwei Jahren eingeholt wird. Das ist eine Erfahrungstatsache. Es wird also in der reinen Industrie bei der Tendenz des Rückgangs der Industriearbeiterschaft in den modernen Industriegesellschaften nicht sehr effizient sein. Aber da wir immer mehr eine Leistungsgesellschaft sind, dass wir eine Servicegesellschaft werden, spielt das dort natürlich eine Rolle. Und es ist auch gar nicht von ungefähr, sage ich ganz offen, dass der Sozialminister Österreichs, der gleichzeitig der Führer der Angestellten Österreichs ist, als erster dieses Problem aktualisiert hat in Österreich, weil er aus dem Umstand, dass er Gewerkschaftsführer ist, weiß, dass zu den Menschenlernfabriken jetzt auch die Menschenlernbüros kommen in den allernächsten Monaten und Jahren. Und weil er weiß, dass diesem Problem nur und in entscheidender Weise durch die Arbeitszeitverkürzung irgendwie entgegengewirkt werden kann. Und dazu kommt, dass wir natürlich alle Leute im öffentlichen Dienst, die dann also in den Genuss der Arbeitszeitverkürzung kommen, sofern sie sie nicht durch Überarbeit wieder kompensieren, dass das dort sehr effizient sein wird. Nur muss man beachten, dass das nicht, wie gesagt, durch Überarbeit oder schlechterten Service an Kranken und anderen kompensiert wird. Das ist natürlich das Problem. Aber das muss dann von allen Steuerzahlern bezahlt werden. Da ist gar keine Frage. Umsonst ist überhaupt nichts auf der Welt. Und wenn man jetzt um einige 10.000 Menschen mehr braucht, im Service, Spitälern und bei der Polizei und überall, dann muss halt das bezahlt werden. Und bezahlt wird das vom Staat oder den Gemeinden, und die leben von den Steuern der Staatsbürger. Das muss man sehen. Eine solidarische Gesellschaft wird derartiges auf sich nehmen. Eine unsolidarische Gesellschaft wird das so lange als möglich zu verhindern trachten. Aber dass die Arbeitszeitverkürzung ein Problem der nächsten 4 Jahre darstellt, das scheint mir sicher zu sein. Das wird auch, hoffe ich, auch für die Schweiz etwas bedeuten, die ja noch, was die Arbeitszeit betrifft, weit hinter der ist, die heute in Europa üblich ist. Aber durch den Willen seines Volkes. Die direkte Demokratie ist gar nicht immer so gut, wie manche glauben. Kann sehr reaktionär sein.
Je crois qu'il y a déjà une autre question. Je demanderai aux gens qui posent des questions si c'est possible de se présenter, parce qu'on ne connaît pas tout le monde encore ici. Mais pour le prochain intervenant, je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un chanteur qui s'appelle Jorge, que beaucoup de gens connaissent ici, qui va participer aux soirées culturelles qui vont animer ce congrès, et qui est réfugié du Chili depuis plus de 10 ans déjà.
Chancelier Kreski, c'est peut-être ce par-là. C'est très difficile de parler à un grand homme et à l'expérience que vous représentez dans les yeux de tous les gens qui sont ici, et puis depuis quelques temps déjà, et dans lesquels on a fait un travail ensemble. Déjà dans une tournée faite à Vienne pour connaître votre pays, mais aussi pour approcher un peu plus ce peuple. Je voudrais, et dans ce congrès, et nous avons essayé au moins d'élucider certaines questions qui sont vitales. D'abord, les problèmes des réfugiés et des immigrés, mais ensuite un problème qui a une relation directe. C'est les problèmes du dialogue Nord-Sud. Hier soir, vous avez parlé de l'importance vitale de parler aux jeunes, de transmettre l'expérience et que d'eux-mêmes bien une partie d'une solution. Et nous pensons aussi que les pays dits sous-développés, dits de tiers-monde, dits pauvres, qu'en vérité, des fois, ils ne le sont pas, devraient faire la même chose peut-être, de parler entre eux comme des jeunes qui cherchent une voie propre pour sortir de cette situation actuelle. On veut savoir votre position politique et d'homme d'expérience sur les problèmes de ces dialogues Nord-Sud, et aussi de ces problèmes de l'Amérique latine, dans lesquels il y a des représentants, et aussi de l'Afrique ici, votre vision, votre position sur ces problèmes de la lutte de cette Amérique latine tout entière.
J'ai travaillé avec cette question depuis au moins 3 décades. je suis prêt de vous donner une réponse très courte, mais c'est très difficile de faire ça dans quelques minutes. Je vais faire un effort.